Friedrich Merz und Lars Klingbeil sitzen am Steuer. Beide haben den Fuß auf dem Gaspedal und machen derzeit ordentlich Tempo. Die geplante Koalition zwischen Union und SPD hat die Sondierungsgespräche schon abgeschlossen und bereitet sich jetzt auf Koalitionsverhandlungen vor. Bis Ostern, so heißt es, könnte die Regierung stehen und Deutschland einen Kanzler Merz haben. Über den aktuellen Stand der Verhandlungen sprechen wir mit Professor Fritz Fahrenhold. Er war für die SPD Umweltsenator und im Bereich der Energie tätig. Wir blicken insbesondere auf die Pläne der Parteien zur deutschen Energieversorgung. Herr Fahrenhold, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Zunächst einmal würde ich Sie um einen generellen Eindruck bitten. Also die Sondierung ging flott, aber es sind auch Misstöne laut geworden. Verteidigungsminister Boris Pistorius lästerte heftig gegen Unionspolitiker. Sie hätten kein Gewissen und seien unangenehm. Wie steht's um die Atmosphäre?
Naja, das ist natürlich immer der Versuch, seine eigene Basis bei der Stange zu halten. Ich habe die Einlassung von Herrn Pistorius auch als sehr unklug empfunden. Ich meine, er sollte eigentlich mal Kanzler werden, aber er hat offenbar wirklich nicht das Format, denn in solchen Verhandlungen dann hochnäsig und herablassend zu sagen, wir haben die CDU nicht in unseren Vorgarten gelassen, das heißt also, wir haben uns zu 100% durchgesetzt, es ist unklug, denn es rumort natürlich sehr viel mehr bei der CDU-Basis und bei den CDU-Wählern, denn das, was Sie jetzt sehen als Ergebnis der Sondierungsvereinbarung, ist nicht das, weswegen Sie CDU gewählt haben. Sie wollten einen Politikwechsel, der wurde Ihnen auch versprochen. Diesen Politikwechsel gibt's aber nicht, sondern es wird so weitergemacht und das Ganze wird zugekleistert mit einer Riesenmenge an Schulden, die unsere Kinder und Kindeskinder abzuzahlen haben. Damit werden die Widersprüche aufgelöst. Jeder kann sozusagen nochmal was bestellen. Hier ein bisschen Mütterrente. Da wird nochmal was draufgekleistert, wo wir doch alle wissen. Und so wurde es auch angekündigt. Erinnern Sie sich, im Wahlkampf hat der Merz gesagt, wir müssen mit dem Geld auskommen. Das heißt, wir müssen ran an das Bürgergeld. Wir müssen ran auch an die Entwicklungshilfe, die sozusagen Fahrradwege in Peru finanziert. Und wir müssen auch ran an die Ausländerpolitik. Das wird alles zugedeckt mit diesen 500 Milliarden. Und deswegen ist die Stimmung da ganz gut. Jeder nimmt sich was aus dem Regal. Und nun hat man aber sehr spät bemerkt, dass man dafür eine Verfassungsänderung braucht, die dann auch die Zustimmung der Grünen benötigt.
In dem Punkt würde ich Ihnen gerne widersprechen. Es gibt ja unter anderem den Stern-Artikel von vor wenigen Tagen, wo dargestellt wird, dass diese Planspiele schon seit Monaten laufen. Seit dem Spätherbst soll sich die CDU bereits mit solchen Szenarien beschäftigen und in den Szenarien kam auch die Sperrminorität zu Wort. Also scheint man ja schon darüber nachgedacht zu haben, wie man direkt nach der Wahl versucht, neue Schulden aufzunehmen.
Ja, das macht es natürlich noch unappetitlicher, wenn das zutrifft, denn man hätte ja die ganze Zeit die Gelegenheit gehabt mit dem alten Bundestag. Man hat ja Gesetze zwischen CDU, SPD und Grünen tatsächlich auch durch den Bundestag gewunken. Zum Beispiel die Verteuerung der CO2-Steuer für uns alle auf Benzin und Gas hat man noch im Januar durchgewunken, aber an die Schulden wollte man nicht ran, weil das war das Mantra. Wir kommen mit dem Geld aus und insofern ist, glaube ich, die Position von Herrn Merz mehr als angeschlagen in der öffentlichen Meinung und bei seinen Wählern.
Aus Reihen der Grünen hört man bereits, Friedrich Merz hätte sich in das Kanzleramt gelogen. Würden Sie so weit gehen, solche drastischen Formulierungen zu wählen?
Er hat die Wähler getäuscht, denn jetzt kommen wir mal zur Energiepolitik. Das, was er im Wahlkampf und sozusagen vorgegaukelt hat, muss man im Nachhinein ja sagen, ist alles weg. Nicht? Er hat uns erzählt, ja, wir versuchen, die Kernkraftwerke zurückzuholen. Nicht ein Wort davon ist im neuen Papier zu lesen. Das Wort Kernenergie kommt gar nicht vor. Er hat dann gesagt, ja, aber mindestens müssen wir einsteigen in die Erforschung von neuen sicheren Kernkraftwerken. Null. Wird auf die Fusionsenergie hingewiesen und man hat so den Eindruck, als ob das jetzt der große Pluspunkt für die CDU ist. Ja, aber die Fusionsenergie wird schon seit 20 Jahren gefördert und sogar die Ampel hat die Fusionsforschung fast verdoppelt auf 250 Millionen. Also auch nichts Neues. Nein, am Ende ist auch hier festzustellen, man macht so weiter wie Rot-Grün mit dem teuren Umbau des Energieversorgungssystems. Es wird unsicherer und teurer und das Ganze wird zugeschüttet mit Geld. das man sich vom Steuerzahler holt, nämlich der muss dafür gerade stehen für die Schulden. Wir reden über 20 Milliarden Strompreissenkung durch Netzentgelthalbierung und durch Wegfall der Stromsteuer. Das sind 20 Milliarden pro Jahr. Das muss ja erstmal eigentlich verdient werden, 80 Milliarden in der nächsten Legislatur. Und die 20 Milliarden, die die Erneuerbaren Jahr für Jahr benötigen, damit sie überhaupt sich rechnen, werden auch nicht angetastet. Also das ist schon etwas, wo man sagen kann, Jahr für Jahr wird jetzt Deutschland ärmer, weil man an den Kern der Sache nicht herangeht. Man hätte natürlich, ich sag mal mit 20 Milliarden, einmal würden sie alle Kernkraftwerke, die man zurückholen kann, auch aufs Netz kriegen und wir hätten wieder preiswerten Strom. Aber das will man nicht. Man hat es versprochen, man hat es angekündigt und jetzt kommt von alledem nichts. Es wurde auch das Verbrennerverbot angekündigt. Lese ich nicht, sondern es wird das E-Auto weiter gefördert mit Milliarden. Und wir wissen, alle E-Autos, die aus China kommen und die Batterien, die aus China kommen, werden mit Kohlestrom produziert und produzieren Unmengen an CO2. Nicht? Ein normaler Diesel muss erstmal 100.000 Kilometer fahren, wenn er den Fußabdruck eines Batteriefahrzeuges aus China aufholen will. Wir sind immer noch im rot-grünen Mainstream. Es hat sich nichts geändert und am Ende wird das ein paar Jahre jetzt zugeschüttet mit Steuerschulden. Aber am Ende wird der Wohlstand in Deutschland massiv beeinträchtigt, weil sich an den Grundvoraussetzungen, wir müssen mehr Strom produzieren.
Ja, also bei der Kernkraft ändert sich nichts Entscheidendes. Das heißt, es wird nach derzeitigem Stand auch das Moratorium nicht geben. Friedrich Merz hat ja angekündigt, dass es ein Moratorium geben soll, ein Abbaumoratorium. Und dann soll geprüft werden, ob man die 2023 abgeschalteten Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen kann. Ja. Mehr Energie fordern Sie und mehr Energie soll ja laut dem Sondierungspapier auch produziert werden, unter anderem mit Gaskraftwerken. Also die Gaskraftwerkskapazitäten sollen ausgebaut werden. Woher soll dieses Gas kommen? Denn aus Russland soll es doch wohl nicht kommen.
Ja, also natürlich ist das die einzige Lösung, jetzt dann noch Gaskraftwerke zu bauen, weil wir wissen ja, an solchen Tagen wie heute, wir haben null Wind in Deutschland, Sonne ist auch nicht besonders prickelnd, brauchen wir ein Backup. Und das wird natürlich zuverlässige Gas-, Kohle- oder Kernenergie sein. Kernenergie ist ausgeschlossen, Kohle findet man im Papier auch nicht. Da gibt es ja dieses berühmte CO2-Abscheidungsgesetz, das man auf den Weg bringen will, aber bitte nicht für Kohle. Und das Gas, was Sie ansprechen, ist natürlich auch eine Selbsttäuschung. Wenn wir jetzt Gaskraftwerke bauen, 2030 kommen die dann vielleicht ans Netz, dann müssten wir ja, um wettbewerbsfähig zu sein, Langfristverträge machen mit Gas. Das kann man aber nicht mehr, weil man ja im gleichen Sondierungspapier gesagt hat, 2045 wollen wir aus der CO2-Emission aussteigen, CO2-Emission null. Das heißt auch kein Gas mehr verstromen. Und deswegen kriegen wir auch keine billigen Gasverträge. Nicht Katar hat schon gesagt, also wenn er nicht 20 Jahresverträge macht mit uns, dann braucht er gar nicht anzukommen, weil die müssen ja Terminal erschließen für uns und für andere und wollen natürlich auch eine langfristige Belastbarkeit. Also mit dem Gas aus den Vereinigten Staaten, das doppelt so teuer ist wie Pipeline-Gas, wird man die Strompreise in Deutschland weiter ansteigen lassen. Und ich habe schon die Fantasie, dass durch eine Einigung von Trump und Putin am Ende die Ukraine-Pipelines wieder reaktiviert wird. Man hört ja sogar, dass Trump bereit wäre, die Nord Stream-Pipeline zu akzeptieren. Aber das will man ja in Deutschland nicht. Und deswegen ist der preiswerteste Weg versperrt.
Was wir in den vergangenen 3 Jahren immer wieder gehört haben, war der Plan, grünen Wasserstoff in diesen Gaskraftwerken zu verwenden. Ist das auch der Plan von Merz und Klingbeil?
Ja, das wird von einem Wasserstoffnetz gesprochen. Man sieht es nicht ganz so deutlich wie in der letzten Koalition. Ich meine, das ist eine Milchmädchenrechnung und das weiß die CDU natürlich genau. Ich schreibe mir seit Jahren die Finger wund, ein Wasserstoffkraftwerk produziert Strom, der 3-mal bis 4-mal so teuer ist. Weil sie müssen ja, wenn sie jetzt überschüssige erneuerbare Energien, also Strom aus wegen meiner Windkraft oder Solar, mit Elektrolyse zu Wasserstoff umsetzen, da verlieren sie schon mal ein Viertel der Energie. Und wenn sie das dann wieder zu einem Kraftwerk bringen und dort wieder Strom machen, verlieren sie nochmal mindestens die Hälfte, ja zwei Drittel, und dann haben sie am Ende 25% der eingesetzten Energie vorhanden. Das heißt, der Strompreis wird viermal so teuer. Also weltweit lachen sich die Leute kaputt über uns.
In diesem Papier steht, die Industrie soll CO2-neutral werden. Kernkraft kommt nicht vor. Wind und Sonne soll ausgebaut werden. Quoten für klimaneutralen Stahl werden in Erwägung gezogen. Friedrich Merz wollte ja eigentlich mit der Merkel-Politik aufräumen und den Linksruck der CDU beenden. Wie viel ist davon jetzt noch übrig?
Ja, er hat ja mal gesagt, grüner Stahl ist Schwachsinn. Jetzt schreibt das selber ans Papier und findet das ganz normal. Man kann grünen Stahl machen, ThyssenKrupp und andere sind ja dabei. Aber wir müssen auch wissen, dass das doppelt so teuer ist. Nicht? Das ist einfach so, weil sie müssen den Strom teuer erzeugen. Und das heißt, was die Sondierer jetzt vorgeschlagen haben, ist, diesen grünen Stahl nicht zu subventionieren, sondern dass man vorschreibt, dass die Käufer von Stahl diesen grünen Stahl zu kaufen haben. Am Anfang vielleicht nur 25%, dann 50%, später 100%. Das heißt also, wenn ich ein Haus baue, dann ist der Betonstahl zunächst mal mit 25% mit grünem Stahl zu versehen und später ganz. Oder die Automobilindustrie.
Ich muss sagen, erlauben Sie mir, dass ich in dem Punkt vielleicht sogar ein bisschen emotional werde. Denn als ich diesen Aspekt des Sondierungspapiers gelesen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Wir haben hier bei Kontrafunk im vergangenen Jahr, Mitte des Jahres müsste es gewesen sein, über Robert Habecks Ideen zu neuen Leitmärkten gesprochen. Leitmärkte bedeuten unter anderem klimaneutraler oder grüner Zement. Und es war ganz offensichtlich, dass das verdammt teuer wird und dass jede Infrastrukturausgabe und jede Wohnung, die gebaut wird, dadurch teurer wird. Und jetzt kommt Friedrich Merz, kommt die SPD mit klimaneutralen Stahl in diesem Sondierungsprogramm.
Ja, die Produkte in Deutschland werden teurer oder sie werden nicht mehr wettbewerbsfähig. Nicht? Also wenn BMW und Mercedes den doppelt so teuren grünen Stahl kauft, dann werden die Autos teurer. Und die Bauindustrie wird teurer, der Maschinenbau wird teurer. Das heißt, die Produkte made in Germany werden teurer. Das ist wie ein Zusatzzoll. Und die Wirkung ist übrigens, das muss man ja auch mal sagen, ist so, dass es dem Klima völlig egal ist. Ja, was wir hier machen, ist völlig egal. Das muss ja wissen, dass in China jedes Jahr so viel hinzukommt, wie Deutschland insgesamt emittiert an CO2. Ja? Und was wir da machen, ist sozusagen im Milligrammbereich. Das bringt gar nichts, aber es kostet. Und es kostet Arbeitsplätze, ganz einfach. Ja? Weil ich würde natürlich als BMW sagen, ja, ich produziere doch meine BMWs dann lieber in Spartanburg in den USA. Da brauche ich diesen Blödsinn nicht zu machen. Denn man kann ja den grünen Stahl nicht unterscheiden vom anderen. Da hängt ja nicht so ein Etikett dran, ich bin grün. Es ist alles eine Märchenerzählung der Grünen, die von der CDU übernommen worden ist. Die SPD hat das ja immer schon geglaubt, dass sie das machen könnte. Das ist am Ende eine weiche Form des Sozialismus. Die hochsubventionierten Produkte der DDR hatten auch keine Chance auf dem Weltmarkt. Sie wurden dann von den DDR-Bürgern, mussten sie gekauft werden und subventioniert werden, bis die DDR pleite war. Und den Weg gehen wir jetzt auch.
Herr Fahrenhold, noch eine Frage an Sie als erfahrenen Politiker. Heute wird im Bundestag über die Schuldenbremse gesprochen. In wenigen Tagen soll es dann auch zur Abstimmung kommen. Was ist Ihr Tipp zu Sondervermögen und Schuldenbremse? Was wird durchkommen?
Schwer zu sagen. Die Grünen pokern hoch. Und ich glaube, sie werden es auch schaffen, dass die CDU ihnen entweder im Sondervermögen weit entgegenkommt. Das wird dann also ein Selbstbedienungsladen für Klima-NGOs, für Klimaindustrie und Klimaverbände. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das noch weitergeht. Wenn die Grünen ganz hoch pokern, sagen sie, wir wollen am Kabinettstisch sitzen. Denn nur da wird ja entschieden, wie die Verwendung dieser Schulden dann ausgeht. Ehrlich gesagt, Habeck könnte doch locker in diese Koalition eintreten, denn die machen genau das, was er gewollt hat. Es hat gar keine Veränderung da. Und am Ende wird das Deutschland bitter, ganz bitter zu büßen haben. Es wird einen Wohlstandsverlust geben. Alle Welt um uns herum geht einen anderen Kurs. In den USA gibt es wirklich einen Politikwechsel. Ja, da setzt man auf preiswerte Energie. Und um uns herum baut man ein Kernkraftwerk nach dem anderen demnächst. Und deswegen werden wir absteigen. Das wird eine Absteigerkoalition.
In Deutschland könnte bald die Angola-Koalition regieren. CDU, CSU und SPD werden mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Auf Unionsseite sind bereits die Leiter der Arbeitsgruppen bekannt. Von den prominenten Unionspolitikern fehlen beispielsweise Norbert Röttgen, Roderich Kiesewetter und Julia Klöckner. Wir sprachen mit Professor Fritz Fahrenhold. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Tschüss.